Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ähre Korn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. In diesem Podcast, den es ja seit über 5 Jahren gibt, sind schon sehr viele sehr erfolgreiche und sehr interessante Menschen zu Gast gewesen. Aber ich glaube, heute toppen wir das noch einmal. Denn mir gegenüber sitzt eine Frau, die zu den größten Sportlerinnen aller Zeiten gehört. Sie ist die erfolgreichste Olympionikin Deutschlands, hat, wenn ich hoffentlich richtig gezählt habe, an 7 Sommerspielen teilgenommen, dabei 8 Goldmedaillen gewonnen. Und ich bin gespannt, an wie vielen Spielen sie, die wie ich Jahrgang 1969 ist, noch teilnehmen wird. Hoffentlich wird sie uns das verraten. Und jetzt weiß jeder, dass Isabel Werth zu Gast ist und dass es in den nächsten 45 Minuten um Dressur, um Pferde und um die Frage gehen wird, was für ein Mensch mein Pferd ist. So heißt das wirklich lesenswerte Buch, das Isabel Werth in diesem Jahr herausgegeben hat. Ich freue mich sehr, liebe Frau Werth, dass Sie sich auf den Weg nach Hamburg gemacht haben. Und es gibt viel zu erzählen und viel zu besprechen. Ich habe Ihr Buch wirklich mit großem Interesse gelesen und gleich am Anfang eine Stelle gefunden, mit der ich gern anfangen würde. Und da beschreiben Sie, dass es früher so war, dass die Menschen gedacht hätten, man müsste die Pferde dominieren und dass Sie über die Jahre zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das sich ändern muss und dass sich das auch geändert hat. Und da würde ich gerne wissen, wie war das früher? Betrifft das Ihre Anfangszeit und was heißt das heute für den Umgang mit Pferden?
Erst einmal auch von mir. Hallo, Herr Heider. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, es ist tatsächlich eine Entwicklung, die nicht nur aufgrund meiner Erfahrung, sondern glaube ich auch, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Im Laufe der Jahre habe ich mich viel mehr den Pferden angepasst, als dass ich eine gewisse Schablone anwende, weil ich es immer irgendwie mal so gemacht habe und weil ich es so gelernt habe. Also weil man es so gelernt hat, macht man es auch so weiter und deshalb muss man es auch so wieder machen. Sondern jedes Pferd ist sehr, sehr unterschiedlich, individuell. Und ich habe mit großer Freude festgestellt, dass sich natürlich die Qualität, das Potenzial der Pferde sehr entwickelt hat, auch dank einer hervorragenden Zuchtselektion. Und es ist so, dass die mentalen Stärken, die individuellen Charaktereigenschaften irgendwie sehr ausgeprägt sind. Nicht, dass sie früher nicht auch da waren, aber vielleicht habe ich mir auch viel mehr Gedanken gemacht. Vielleicht habe ich mir auch oder mache mir heute mit Sicherheit viel mehr Gedanken, auf das jeweilige Pferd einzugehen. Aber das hat dazu geführt und ist, glaube ich, auch Teil des Erfolges, vielleicht sogar einer der größten oder hat den größten Anteil, dass ich mich immer mehr anpasse und mitentwickelt habe im Laufe der Jahre.
Und dann ist ja das Interessante bei jemandem wie Ihnen, es hat einer im Vorgespräch mit einem Schriftsteller verglichen. Sagt, ein Schriftsteller kann ein gutes Buch schreiben, das ein großer Erfolg wird. Das heißt aber nicht, dass das nächste Buch und das nächste Buch und das nächste Buch auch ein großer Erfolg wird. Und ein großer Schriftsteller zeigt sich daran, dass das so ist. Ist es nicht bei Isabel Werth so ein bisschen so ähnlich? Weil letztendlich, ich meine, Sie fangen nicht immer wieder von Null an, wenn Sie ein neues Pferd suchen, aber natürlich, wie machen Sie das, dass Sie Pferde finden, mit denen Sie die Erfolge, die Sie zuvor mit anderen Pferden gehabt haben, immer und immer wiederholen können?
Ja, das ist eben ein Teil, was ich gerade beschrieben habe. Ein Teil ist, dass ich mich mit den Pferden sehr beschäftige und mich ihnen anpasse. Aber ich glaube, sagen zu können, dass ich schon ein sehr gutes Auge habe für Pferde, für Möglichkeiten, eine Vision im Grunde genommen in ein Pferd entwickle. Wenn ich ein Pferd sehe, was mir begegnet, was mich besonders berührt, es gibt so diese Sekunden Momente, Sie sehen ein Pferd, das ist wie bei einem Menschen, kommt, füllt den Raum und toucht sie. Und sie sind sagen, das ist jetzt mein Pferd, das ist was, hat was ganz Besonderes. Das ist die Aura, die Ausstrahlung, die Art des Bewegungsablaufes. Das sind die ganz, ganz besonderen Ausnahmepferde. Aber natürlich hat es auch Pferde, Menschen, die sich erst ihre Zuneigung und ihre Überzeugung erarbeiten und sie Tag und Tag immer mehr überraschen. Im Positiven gibt es natürlich auch ins Negative, aber die sich dann so entwickeln, dass sie irgendwann sagen, boah, toll, das hättest du gar nicht geglaubt, dass der sich mal wirklich zu einem Championatspferd entwickelt oder dass er zumindest ein sehr gutes internationales Niveau entwickelt. Ich habe ja nicht nur Bella Rose, Wendy de Fontaine, Weihegold, Gigolo, nicht zu vergessen, Satchmo, das waren die absoluten Top-Champions. Sondern es ist auch ein Don Johnson, ein Emilio, ein El Santo, die für sich auch großartige internationale Erfolge gemacht haben, die ganz häufig die vielen Turniere bestritten haben, während die Stars mal geschont worden sind. Die es bis zu einer Europameisterschaft geschafft haben und die mich wirklich, wie ich häufig gesagt habe, über Wasser gehalten haben, wenn vielleicht mal das eine oder andere Pferd verletzt war oder sich nicht so präsentiert hat. Und das ist ganz wichtig, eben auch sich die Mühe zu geben und den Glauben auch für die Kleinigkeiten zu haben, aber auch, wo man sagt, okay, der ist jetzt kein Olympiasieger, aber das ist ein tolles Pferd, der sich bis zu einem großen, bis zu einem gewissen Niveau auch sehr gut da entwickeln kann. Quantas heute, der wird kein Olympiasieger, aber es ist ein Pferd, der tolle Erfolge und hat und auch tolle Prüfungen gehen kann. Und das macht mir Spaß. Das macht mir, das zeichnet irgendwo auch meine Leidenschaft aus. Das ist das, was mich besonders auch motiviert und das ist das Zeitlose an unserem Sport.
Und das ist das Interessante. Sie haben gesagt, dann die Pferde können einmal alle ungefähr gleiche Eigenschaften und dann geht es wie bei den Menschen. Dann geht es darum, da gibt es ein Pferd. Bei Gigolo schreiben Sie das. Der wollte halt mehr. Gigolo und Sie hat verbunden ganz am Anfang ihrer Karriere, dass sie wirklich alles wollten. Also und das haben Sie bei diesem Pferd dann auch so gespürt, schön beschrieben in dem Buch praktisch schon bei dem ersten Proberitt sozusagen.
Es war so, Gigolo war nun wirklich äußerlich nicht die Schönheit und wenn ich ihn dann, als ich ihn sah und erst mal drauf saß, habe ich so im Schritt gedacht, oh Junge, das war irgendwie so, dieser Hals war wie so eine Talfahrt, also da war gar keine Muskulatur von mir, es war irgendwie so, da war gar nichts, da war wie eine Rutsche runter. Da habe ich gesagt, na Junge, du musst aber gleich richtig gut antraben können und mir ein tolles Gefühl geben, wenn wir beide hier nach Freunde wären. Der hat den ersten Moment, der erste Trabtritt und ich, das ist mein Pferd. Und ich habe natürlich ein großes Glück gehabt mit Gigolo, ein Pferd mit einem so reinen und sportiven Charakter am Anfang gehabt zu haben, der so unverdorben war, der immer leistungsbereit war, der immer wollte, der noch mit 15 sich manchmal am ersten Turniertag präsentierte, als ob er vierjährig wäre. Also der da noch richtig rumbocken konnte und wirklich gehfreudig und lustig dabei war. Und das merkt man natürlich später, wenn man dann das eine oder andere Pferd bekommt mit Schwierigkeiten, mit Problemen, wo man denkt, oh Gott, wie kannst du das nur lösen? Und schlaflose Nächte hat. Und Satchmo war natürlich so ein Pferd. Genial, aber zwischendurch war eben die Linie zwischen Genialität und Wahnsinn ganz schmal. Und ich habe bestimmt 2 Jahre bin ich nahezu verzweifelt und habe keine Lösung gefunden, weil er schon so an Panikattacken sich flüchtete. Bis dass wir dann da auch wirklich die Lösung fanden und eine Augen-OP einen wesentlichen Beitrag brachte, diese Panik zu lösen. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann am Ende eine riesengroße Wirkung haben. Und das bedeutet einfach, sich akribisch mit diesen Dingen zu beschäftigen und nicht aufzugeben und sagen, okay, der kann es nicht, der tut's nicht, der will's nicht. Wahrscheinlich, also ich vergleiche es einfach immer wieder mit Menschen, mit Kindererziehung. Wenn ein Kind vielleicht nicht gleich so den Zugang zum Lehrer hat oder umgekehrt, dann denkt man auch, das passt nicht oder der will nicht oder der kann nicht. Nein, es ist eben, dass sich damit beschäftigen und und am Ende diese Passion zu haben. Und wenn man das natürlich dann das eine oder andere Mal auch geschafft hat, dann gibt es natürlich noch mal mehr Mut und Motivation, dann auch beim nächsten zu sagen, okay, das hat bei Suchmo funktioniert oder ich habe da eine Lösung gefunden mit dem oder dem. Und dann macht man weiter. Und das gibt etwas, das kann einem auch niemand mehr nehmen. Das ist keine Medaille, die das gut machen kann.
Mein Eindruck war bei dem Lesen und bei allem, was ich so über Sie gehört habe, dass es, obwohl man es ja denkt, dass es Ihnen um die Medaillen gar nicht mehr geht, nicht mehr vorrangig geht. Also weil man auch genug gewonnen, aber das ist nicht mehr, Sie schreiben es auch in dem Buch irgendwann, Sie sind jetzt an einem Punkt, wo Sie sagen, es geht nicht mehr ums Gewinn. Das war mit Gigolo sicherlich noch anders, weil damals war die Enttäuschung wahrscheinlich in Barcelona bei Ihnen größer als beim Pferd. Ne? Das Pferd hat Ihnen irgendwie beigebracht, dass es gar nicht so schlimm ist.
Ja, also das war eine der wichtigsten Prüfungen und Erlebnisse, festzustellen, man kann es nicht erzwingen. Man kann eben es auch nur entwickeln und man muss auch in eine Prüfung reingehen können, nicht nur mit dem zwanghaften Wollen und Willen gewinnen zu müssen. Und das war eine sehr heilsame Geschichte, die mich im Grunde genommen bis heute dann durch diverse Höhen und Tiefen geführt hat. Ganz wichtig und lässt mich heute auch in jede Prüfung reingehen, egal ob es aussichtslos ist oder nicht, zu sagen, so, das wollen wir doch nochmal sehen und vielleicht können wir es doch noch drehen. Natürlich bin ich nach wie vor Sportlerin und Wettkämpferin und wenn ich in die Prüfung gehe, will ich das beste Ergebnis, was mir möglich ist und ich möchte das Pferd präsentieren, so gut wie möglich. Aber es ist eben tatsächlich nicht mehr die Motivation, einmal Olympische Spiele reiten zu können, einmal eine Goldmedaille vielleicht erreichen zu können, sondern es ist das Pferd optimal zu präsentieren. Und dieses Gefühl, das, was ich da im Viereck jetzt hinbekommen habe, da habe ich nicht viel falsch gemacht, da habe ich nicht viel liegen lassen. Und das Pferd hat sich da toll gezeigt. Das gibt mir mehr. Und lässt mich dann auch 0,4 in Paris gut verschmerzen.
Haben Sie das? Das hat mir neulich ein ehemaliger Tennisprofi erzählt. Der hat so, er sagte, mein Problem ist, ich habe in mir drin dieses Wettbewerbsgefühl. Ich will immer der Erste sein. Und sagte, das ist so furchtbar. Jetzt, wo ich aus dem Sport raus bin, ist es so furchtbar, weil ich will auch in allen anderen Sachen. Ich kann gar keinen Sport machen. Ich kann nicht Halbmarathon laufen, weil wenn ich der Achter werde, sage ich, wieso bin ich nicht Erster? Ich habe in der Arbeit 400 Urlaubstage nicht genommen. War das in Ihnen drin? Ist es immer noch drin, dieses Gefühl, ich möchte die Erste sein?
Also ich glaube, jeder Sportler muss den Ehrgeiz haben, gewinnen zu wollen. Mein Vater hat immer mal einen schönen Satz gesagt, wenn es mal nicht so geklappt hat, gesagt, weißt du, wenn du gewinnen willst, musst du auch verlieren können. Und das ist immer bei mir hängen geblieben. Ich kann gut Zweiter werden oder auch Zehnter werden, wenn ich weiß, warum. Und wenn ich mir das, wenn ich sage, okay, da hast du eben auch den Fehler gemacht und da hat es daran gemangelt oder da war es sogar, ist der 15. oder der 10. Platz sogar ein Riesenerfolg für mich, weil ich genau weiß, das Pferd ist in dem Moment noch nicht auf einem höheren Niveau, dass ich mehr erwarten kann, dass ich mehr verlangen kann, sondern es ist dann eine Station auf dem Weg, von dem ich glaube, dass er irgendwann mal sehr erfolgreich enden kann. Und das sind die unterschiedlichen auch Ansätze und Beweggründe, warum ich wo aufs Turnier gehe oder beziehungsweise warum ich dann mit unterschiedlichen Ergebnissen sehr zufrieden sein kann und sehr zufrieden bin, aber natürlich auch dann Ergebnisse habe, mit denen ich nicht zufrieden bin und mit mir hadere oder auch mit den Richtern hadere. Gar keine Frage. Wir sind nun mal von einem menschlichen Urteil abhängig. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen. Ist man jetzt fair bewertet worden? Hat man meistens diskutiert man natürlich nur, wenn man glaubt, zu wenig Punkte bekommen zu haben. Auf dem Weg hat man sicherlich auch Prüfungen, wo man zu gut weggekommen ist. Am Ende muss man immer irgendwo ein bisschen mit sich Frieden schließen können, dass es im Schnitt sich ausgleicht. Aber wenn es da um die Medaillen und die letzten Erfolge geht, dann will man natürlich auch ganz vorne stehen, gar keine Frage.
Hatte Sie vor Paris beschäftigt, diese Vorstellung, ich kann hier die erfolgreichste Olympionikin Deutschlands aller Zeiten werden und eine der erfolgreichsten Olympionikin sowieso, waren Sie vorher auch nicht weit von entfernt, aber das beschäftigt einen sowas?
Nein, das hat mich wirklich nicht beschäftigt. Das war ja schon in Tokio Thema. Werde ich jetzt Birgit Fischer ablösen oder nicht? Ich habe nie für die Statistik geritten und natürlich ist das jetzt, wo ich es erreicht habe, eine sehr, sehr schöne und sehr wertvolle, aber auch anerkennende Situation und ich freue mich natürlich darüber, bin ich stolz, das wäre alles andere, wäre auch wirklich falsche Bescheidenheit, aber es ist nicht die Motivation und es ist nicht der Gedanke gewesen, ins Viereck reinzuhören, sondern auch hoffentlich holst du jetzt noch eine Goldmedaille, damit du in der Liste ganz vorne stehst. Am Ende ist es toll, diese Erfolge gehabt zu haben. Es zeigt eben irgendwo die Anerkennung eines Lebenswerkes, sage ich mal, oder eines Lebensweges, der mit den unterschiedlichsten Pferden bestückt war und ist und mir einfach bis heute Riesenspaß macht. Das ist das, wie ich sagte, es ist so einzigartig, mit immer wieder Neuem sich mit einem Tier, mit einem Pferd zu beschäftigen. Je mehr Erfahrung man hat, desto einfacher kann man natürlich mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Aber ich bin im Vorteil gegenüber allen anderen Sportarten. Es wird nicht, der Kopf wird nicht leer. Man ist nicht irgendwann körperlich ausgelaugt dahingehend, dass man sagt, ich kann jetzt das Schwimmbad nicht mehr sehen, ich kann den Gym nicht mehr sehen, sondern ich habe immer wieder ein neues Feedback. Ich kriege wie mit anderen Menschen, ich kriege immer wieder eine neue Herausforderung. Klar ist es nicht immer nur Sonnenschein, aber das ist mein Therapieplatz geworden, das Pferd.
Und theoretisch hätten Sie jetzt nach Paris natürlich sagen, theoretisch hätten Sie nach Paris sagen können, ich höre auf. Aber praktisch ist etwas passiert und das, da muss man nochmal tiefer eintauchen, für die das gar nicht so mitgekriegt haben, dass Sie mit Wendy ein Pferd bekommen haben, wo man denkt, selbst wenn sie jetzt aufhören wollten, sie könnten nicht, oder? Mit diesem Pferd.
Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt aufhören würde, mich richtig schuldig fühlen dieser Stute gegenüber. Also Wendy ist ein so fantastisches Pferd, nicht nur von ihrem Potenzial her, sondern auch von ihrem Charakter. Also der Charakter ist wirklich, wir haben eine Bewertungsfolge von 0 bis 10. Und ich sage mal, sie hat eigentlich eine 12 verdient für ihre Charaktereigenschaften. Und wir haben uns einfach gesucht und gefunden. Und ich habe sie immer toll gefunden. Und schon als Andreas Hexrand sie vorgestellt hat, war sie mit großem Potenzial ausgestattet und habe sie immer sehr hoch eingeschätzt. Und als ich die Chance bekam, sie auszuprobieren, war dann wirklich der Moment draufsitzen, wohlfühlen und sagte so, das ist mein Pferd. Und das hat sich natürlich sehr schnell auch so entwickelt. Das konnte man nicht erwarten, das ist klar. Aber ich sag mal, ihre großartige Einstellung gepaart mit meiner Erfahrung hat dann am Ende dazu geführt, dass wir doch sehr schnell uns Gent Paris entwickeln konnten und was nicht so viele erwartet haben. Und am Ende dann mit Gold und Silber nach Hause zu fahren, wenn mir das einer im Januar gesagt hätte, hätte ich das sofort unterschrieben.
Das muss man sagen, Sie haben die Stute im Januar übernommen. Muss man nochmal erklären, warum haben Sie diese Stute übernommen? Es gab einen, ja, das ist schon ein Skandal gewesen in Dänemark. Irgendwas, können Sie besser erklären, was ist da genau passiert bei dem bisherigen Besitzer?
Also es war so, dass im Stall von Andreas Hexrand, der hat natürlich einen sehr großen Stall mit 50 oder 250 Pferden dort in Dänemark unter dem Sattel. Und sind dort Aufnahmen gemacht worden, publiziert worden, wo einige Reiter von ihm die Pferde geritten haben. Dann waren eben einige Pferde ein bisschen zu eng und ein Video zeigte eben, wie ein Bereiter ein Pferd sanktioniert hat und es war sehr, sehr geschwitzt und es war eben ein nicht so schönes Bild. Man muss aber sagen, es sind da natürlich nur Sekundenaufnahmen und leider hat man jetzt nicht ein längeres Vorspiel oder Nachspiel gehabt, warum das vielleicht passiert ist. Das muss man immer fairerweise zu allen Diskussionen hinzufügen. Kurzum, dadurch, dass Andreas Hexrand eben Eigentümer des Stalles oder Miteigentümer des Stalles ist, wurde er sanktioniert, dass er seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Er ist nicht selber als Reiter dort aufgefallen und es waren eben noch einige andere Vorwürfe, dass das ein oder andere Pferd eben dort einige Verletzungen aufgezeigt hat, die durch eine Sporneinwirkung kamen. Und so ist das dann für ihn als Sanktion erfolgt, dass er nicht für die Olympischen Spiele vom Verband gelistet worden ist, sondern suspendiert worden ist. Mhm. So, jetzt kann man sich darüber streiten, ist das rechtlich richtig oder falsch. Fakt ist, er hat mich angerufen und gesagt, ich habe ein tolles Pferd hier stehen. Und ich schätze Andreas sehr, aller Vorwürfe dahingestellt. Ich habe bislang bei all meinen Besuchen nie etwas Negatives festgestellt. Und ich habe mehrere Pferde aus seinem Stall, die alle sehr, sehr klar, sehr korrekt und ohne irgendwelche negativen Blessuren bei mir in den Stall gekommen sind. Also von der Warte her kann ich das nicht bestätigen. Tatsache ist, das waren Fakten, die aber vorlagen. Und so bin ich zu Wendy gekommen. Also des einen Leid, des anderen Glück. Und ich bin natürlich dann in den Genuss gekommen, seine Arbeit, die er bis dahin geleistet hat, weiterzuentwickeln und am Ende auch abschöpfen zu können, muss man ganz platt so formulieren.
Und natürlich das Erstaunliche dabei, im Nachhinein Gigolo oder Sechmo, das ist dann so, im Nachhinein werden das sind das tolle Pferde, die auch von vielen, die viele Menschen kennen. Aber bei Wendy ist irgendwie, stimmt das, was ich lese, dass wo sie mit der hinkommen, die Leute wie verrückt Fotos machen und total begeistert sind von diesem Pferd, bevor es überhaupt irgendwas gemacht hat?
Es ist tatsächlich so, dass Wendy einen gewissen Boom, will ich es mal so formulieren, und eine gewisse Begeisterung ausgelöst hat. Sie hat natürlich einen ganz großartigen Auftritt. Sie ist bildschön und sehr groß und präsent oder hat viel Präsenz im Viereck. Natürlich auch einfach die Entwicklung, die sie gemacht hat, hat viele begeistert, die sich mit dem Sport auskennen. Und die sich nicht mit dem Sport auskennen, finden das Pferd einfach schön. Und sie ist einfach wunderschön und hat einen großartigen Auftritt. Das alles in der Summe führt dazu, dass Pferdebegeisterte und nicht Pferde, ich sage jetzt mal, vielleicht affine oder erfahrene Menschen sich eben für Wendy begeistern. Das freut mich sehr. Und es ist ja auch gerade in der Zeit, in der wir im Moment uns befinden, ein wichtiger Faktor, dass wir Menschen zum Pferd bekommen, fürs Pferd begeistern und auch mit gutem und schönen Reiten wieder auch positive Werbung für unseren Sport machen.
Ist das so schwierig? Weil ich stelle fest in meinem Umkreis, boah, wie viele Leute sich für Pferde interessieren, wie viele Leute Reitbeteiligung haben, tatsächlich auch die Dressurreiten machen und total irgendwie begeistert davon sind. Gibt's im Moment so ein Problem?
Es gibt kein Problem, wenn wir uns außerhalb einer gewissen Bubble im Social-Media-Bereich aufhalten. Denn da findet eine sehr große Begeisterung statt. Auch Paris hat wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort großartigen Sport und großartige Bilder gesendet. Wir haben in den Hallen, wir haben schon eigentlich seit Corona wirklich einen zunehmenden Zuschauerlauf. In allen Disziplinen haben wir große Begeisterung. Ich komme gerade aus Stuttgart. Die Halle war ausverkauft und wirklich wie ein Fußballstadion. Davor in Frankreich, in Lyon, ähnliches. 8000 Leute, die Halle bebte. Und das zeigt eben, dass das nicht die Stimmung widerspiegelt, die teilweise in den sozialen Medien verbreitet wird. Aber alles, da wissen wir natürlich, dass einige wenige Menschen große negative Stimmung erzeugen können. Wir müssen mit gerechtfertigter Kritik natürlich richtig umgehen und auch da empathisch sein. Und ich glaube, dass wir Reiter und Trainer und alle, die mit dem Reitsport zu tun haben, uns in den letzten Jahren sehr reflektiert haben. Ich glaube, dass wir sehr viel entwickelt haben, dass wir viele Bedingungen verbessert haben. Die gesamten Haltungsbedingungen aller Pferde sind verbessert. Wir haben, glaube ich, gerade was den Sportpferdebereich angeht, den Pferden ging es nie besser als heute. Mhm. Ich glaube auch, dass das Reiten generell durch die Bank im Spitzensport nie viel besser war als heute. Und das alles zeigt eben, dass natürlich auch gerechtfertigte Kritik greift. Aber jemandem zu erklären, der schon das Reiten als solches oder das Dressurreiten als solches, das Sitzen auf dem Pferd als nicht gerechtfertigt oder gar Tierquälerei bezeichnet, da wird es natürlich schwer, mit Argumenten zu argumentieren.
Und dann ist natürlich trotzdem die Leute, die dann alle 4 Jahre vom Bildschirm sitzen und da gibt's ja dieses, ach guck mal, Dressur, na ja, da haben wir eh Gold. Also dann ist dann, die Freude ist dann ja in solchen Momenten dann schon sehr, sehr groß. Können Sie einmal kurz sagen, für mich als wirklich jemand, der es auch immer faszinierend verfolgt, warum sind wir Deutschen da so unglaublich gut, so unglaublich beständig? Es liegt einerseits an Ihnen, die das schon sehr lange macht, aber warum hat man immer das Gefühl, da werden wir nie rausgehen, ohne mindestens einmal Gold zu kriegen?
Naja, also das hatten wir auch schon anders und es ist ja nicht so,
aber es ist lange her, oder?
Naja, also noch in London haben die Engländer uns also ganz klar in unsere Schranken gewiesen und dominiert. Aber Tatsache ist, dass wir grundsätzlich erst einmal über die beste Zucht und die besten Pferde verfügen. Mhm. Auch in Paris jetzt waren insgesamt die deutschen Pferde die erfolgreichsten und ich würde mal sagen besten. Natürlich haben wir auch eine gute holländische, dänische schwedische Zucht, gar keine Frage. Die Franzosen sind im Springsport sehr gut, ebenso die also insbesondere glaube ich die Franzosen noch unterwegs. Aber die Basis ist hier insgesamt am stärksten. Wir verfügen sicherlich über die beste Ausbildungssystematik und Struktur, die man jetzt mal in einem Land haben kann. Trotzdem ist der Spitzensport weniger verbandsabhängig im Sinne von Strukturen, zumindest in Deutschland. Da ist mehr der Nachwuchsbereich wirklich abhängig von. Da haben wir ja auch Defizite, dass die Junioren-Jungen Reiter den Sprung in den Spitzensport, sprich in den Grand Prix-Sport schaffen. Das können ja tatsächlich nur die wenigsten, weil da ist schon ein Bedarf, den wir in den nächsten Jahren sehr aufholen müssen, damit auch in 10 Jahren noch der Spitzensport bei Olympischen Spielen top ist. Bislang hängen wir in erster Linie von privaten, Initiativen ab oder Familien, die von Hause aus bereits, den Reitsport vererben in der Familie. Oder aber gute Berufsreiter, die sich einen Stall aufgebaut haben, gute Besitzer haben. Das sind unsere wichtigsten Sponsoren, Mäzene, unsere Besitzer, eine Frau Winter-Schulze, die seit, 30 Jahren ein Isabel Wert, einen Ludger Baerbaum, eine Ingrid Klimke unterstützt hat. Jetzt die Besitzerin von Wendy Bolet-Wand, die das Pferd weiterhält und Freude dran hat, dass sie im Sport geht. Also das ist das Wichtigste, dass wir das erhalten können. Aber wir haben eben auch unsere Strukturen bei einen Dr. Schumbaumer, der als privater, blind passionierter Mann den Sport betrieben hat und der mich dahin geführt hat und mich entdeckt hat. Also das sind mehr private Initiativen, die dazu führen. Und da ist natürlich Bedarf, immer wieder auch Lücken zu schließen, junge Reiter in diese Sphären reinzuführen, um dann auch den Nachwuchs zu gewährleisten. Jetzt ist natürlich Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder haben sich dort einen erfolgreichen Stall aufgebaut. Aber da gilt es natürlich auch, immer wieder weitere Reiter zu finden und zu multiplizieren, um langfristig das zu gewährleisten. Und da ist schon Bedarf.
Das haben Sie gerade gesagt. Viele haben, glaube ich, aufgehorcht und gesagt, als es plötzlich hieß, Thomas Müller ist an einem Pferd beteiligt, das bei Olympia gewonnen hat und so. Und Sie haben es gerade, das kann man in Ihrem Buch auch gut nachlesen, dass ja auch Ihrer wichtigsten, wie würden Sie sie bezeichnen, Freundin, Gönnerin. Aber was man sagen muss, die Pferde, die Sie reiten, gehören nie Ihnen?
Das ist richtig. Genau. Also zu 90% gehören sie eben entweder Frau Winter-Schulze, jetzt einer Frau Wand. Bei Christian Kuckuck ist es eben Ludger Baerbaum mit seinem Stall plus eben den privaten Unterstützern und Mäzenen ist Frau Winter-Schulze ebenfalls beteiligt, wie auch Thomas Müller an dem Pferd von Christian Kuckuck. Hm. Also es geht eben nur so, dass man eben Menschen hat, die sich engagieren, die Spaß dran haben, den Sport oder die Reiter zu fördern und die Pferde dann auch zu halten, trotz irgendwelcher lukrativen Angebote. Denn der Stimmt. Markt ist ja natürlich schon auch international breit aufgestellt.
Frau Winter-Schulze macht das also nicht um, ich kaufe ein Pferd, nehmen wir jetzt mal Wendy, ich kaufe ein Pferd in der Hoffnung, dass der Wert steigt, durch Erfolge, um es dann wieder zu verkaufen. Das ist nicht das Ziel, sondern ich habe es gelesen, in Ihrem Buch konnte es gar nicht glauben, dass all die Pferde, die Sie geritten haben, mit denen Sie Erfolge haben, die leben sozusagen in so einer Art Wohngemeinschaft leben die ihren Lebensabend zusammen.
Das ist richtig. Also ein Gigolo war im Besitz von Dr. Schumbaumer, der nie es übers Herz gebracht hätte, das Pferd zu verkaufen, auch wenn er jetzt nicht irgendwelche außergewöhnlichen Vermögen aufgebaut hat, sondern es war alles das, was sein Vermögen ist, in die Pferde gegangen, mhm, und das war sein Spaß und seine Motivation. Da haben wir natürlich mal das eine oder andere verkauft, um den Stall zu finanzieren. Frau Winter-Schulze freut sich daran, wirklich als Mäzenin den deutschen Reitsport zu unterstützen in unterschiedlichen Facetten. Ich glaube, ohne sie hätten wir eine ganze Menge Medaillen weniger im deutschen Reitsport. Und ähnlich geht es eben einigen anderen Reitern mit ihren Besitzern. Oder aber, weil sie von Hause aus familiär die finanziellen Möglichkeiten haben, die Pferde so zu unterstützen oder zu halten. Also es gibt ganz unterschiedliche Kombinationen. Es gibt auch einfach Vereinbarungen, die heißt, ich halte das Pferd bis zu den Olympischen Spielen, mhm, oder bis zu einem gewissen Championat oder einem Alter. Und dann müssen wir es verkaufen. Du kriegst die Chance, die Spiele zu reiten, aber dann müssen wir auch verkaufen. Ich kann mir das nicht leisten darüber hinaus. Das sind alles Fragen der Vereinbarung. Und es ist eben auch ein Markt und das muss man akzeptieren, ohne dass man das Pferd hier als Ware darstellt, sondern es ist ein Kreislauf und eine Marktwirtschaft, die natürlich im Reitsport genauso vorhanden ist wie in allen anderen Sportarten.
Also das heißt aber, ohne diese Unterstützung hätten Sie das, was Sie geschafft haben, gar nicht schaffen können?
Aber 100% nicht, nein. Ich bin zu Hause auf einem Bauernhof groß geworden mit allen Tieren. Das war ein ganz normaler kleiner Mischbetrieb. Unter anderem waren eben auch Pferde dabei. Deshalb habe ich die Passion meiner Eltern mit übernommen und habe dann schon als kleines Kind vorne auf dem Pferd gesessen. Aber wir waren ganz normale ländliche Reiter und erst durch Dr. Schumbaumer ist für mich die Tür aufgegangen, in den Dressursport hineinzukommen, und vor allen Dingen hat er mich gelehrt, Pferde auszubilden und auf Dinge zu achten, die viele Menschen gar nicht sehen, und das hat letztlich auch mein Standbein geschaffen, mich selbstständig zu machen und heute einen Ausbildungsbetrieb auch zu unterhalten mit den unterschiedlichsten Pferden, Reitern, und natürlich sind da auch Pferde, die ausgebildet werden, um sie zu verkaufen, mhm, um eben auch am Ende des Tages einen solchen Stall finanzierbar zu halten.
Wann wussten Sie, okay, das ist jetzt nicht nur mein großes Hobby, meine große sportliche Leidenschaft, sondern das ist auch tatsächlich jetzt mein Beruf?
Das waren zwei Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Ich habe ja, als Juristin 2 Jahre und als Anwältin gearbeitet. Immer natürlich unter dem Gesichtspunkt Teilzeit, weil nach wie vor oder zu dem Zeitpunkt auch die Reiterei Priorität hatte. Aber eigentlich damals mit dem Ziel, wirklich irgendwann in den Beruf wirklich einzusteigen.
Und also Sie wollen tatsächlich Anwältin? Sie
haben nicht nur. Okay. Ja, ich wollte wirklich meinen Beruf ausüben. Bin dann, weil ich mal in die Wirtschaft wollte, zu Karstadt in die Marketingabteilung.
Genau.
Dort habe ich dann meinen Lebensgefährten kennengelernt, und da das ja auch kein Familienbetrieb war und wir da war das Compliance-Thema vielleicht noch nicht aufgeploppt, aber es war dann selbstverständlich, und zeitgleich kam das die Frage, was ist mit meinem Hof zu Hause, also mit dem Betrieb meiner Eltern, den zu übernehmen, und ja, so hat sich dann automatisch ergeben, den Hof zu übernehmen. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, den aufzugeben. Ja, und damit waren die Weichen klargestellt. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass es so gekommen ist.
Ich habe gesagt, Sie sind Jahrgang 1969. Da ich das auch bin, weiß ich, dass man dann 55 Jahre alt ist. Vielleicht erstmal die erste Frage. Auf dem Niveau, auf dem Sie in den vergangenen Jahren geritten sind, und ja jetzt auch, also es hat sich ja nicht viel geändert, wie weit geht, wie lange kann man sowas machen? Kann man das überhaupt pauschal sagen?
Naja, also sportlich ist es abhängig davon, wie fit man ist, wie die Ästhetik letztlich mitspielt. Das Ganze ist ja schon auch ein Sport, der von der Ästhetik, von der Feinheit lebt. Und wenn dann das Gesamtbild doch nicht mehr so elegant aussieht, dann ist es höchste Zeit. Unabhängig davon kann man natürlich bis ins hohe Alter reiten, schon alleine für die eigene Fitness und Gesundheit. Als Beruf ist es genauso wie im Sport. Natürlich, man kann es länger ausüben, aber Es hängt davon ab, wie gut kann man noch körperlich die Einwirkung auf das Pferd übertragen und wie wohl fühlen sich beide, sowohl Reiter wie auch Pferd.
Das heißt aber für Sie in der Planung 28, Los Angeles, glaube ich, das ist jetzt schon... Das ist schon Ziel.
Also auf jeden Fall wieder. Körperlich glaube ich, und ich hoffe auch, was die Ästhetik betrifft, wäre das sicherlich noch möglich. Aber ich möchte mich gar nicht so auf Los Angeles fokussieren, sondern ich habe gesagt, ganz klar ist Aachen 2026, die Weltmeisterschaft, ein Ziel. Und dann schauen wir mal von Jahr zu Jahr und lassen das auf uns zukommen.
Weil Wendy vom Alter her, das ist ein junges Pferd.
Das ist richtig, Wendy ist 10 Jahre, also ja. Wäre in Los Angeles im besten Alter. Daran wird es sicherlich nicht scheitern, außer dass natürlich Verletzungen immer irgendwo dazwischen kommen können. Bei aller Planung machen am Ende des Tages die Pferde ihre eigene Planung. Und da kann man natürlich sich nicht verschützen, dass man irgendwo bei einem Championat auch zu Hause sitzen muss, weil gerade irgendeine Verletzung dazwischen gekommen ist.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das hat mich überrascht, weil ich kenne das auch von Freunden, meiner Frau, die auch viel geritten ist, Springpferde. Da hieß es immer, wenn wir dann in den Stall gingen in Schleswig-Holstein, Vorsicht, wenn du in die Box gehst. Geh nicht in die Box alleine. Und Sie schreiben, bei Ihren Pferden hätte jeder in die Box gehen können, es sei gar kein Problem. Die Pferde, es wäre nie ein Risiko gewesen. Sind Ihre Pferde anders als andere Pferde? Sind die einfach ruhiger? Kennen die Pferde mehr Menschenmengen? Aber warum ist das keine Gefahr?
Also ich glaube, es ist eine Frage, wie viel man auch mit den Pferden umgeht. Und wenn man sagt Vorsicht, dann ist es vielleicht auch für unerfahrene Kinder, die irgendwo in eine Box gehen, immer sinnvoll, die erst einmal zu warnen, ohne dass man erwartet, dass etwas passiert. Aber die meisten Unfälle rund ums Pferd, wirklich auch schlimme Verletzungen, Tritte, Gesichtsverletzungen, passieren ja tatsächlich eher aus Unachtsamkeit, weil das Pferd sich irgendwie erschreckt, nicht weil da irgendwas Bösartiges dabei ist. Also die Pferde, wo man wirklich sagen kann, vor 30, 40 Jahren, die vielleicht auch ein bisschen mal bösartig reagiert haben oder unwirsch reagiert haben, die gibt es eigentlich gar nicht, sind mir auch gar nicht mehr bekannt. Aber wenn ich in den Stall gehe oder wenn Menschen bei uns in den Stall kommen, drehen die Pferde sich um. Sie wenden sich dem Menschen zu. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor und ein Zeichen. Ein Pferd, wenn ich in den Stall gehe oder zur Tür gehe und das dreht sich mir nicht zu, das macht mich ganz nervös. Also da gehe ich dann warte ich so lange, bis dass er sich zu mir wendet, weil ich denke, was ist damit los? Hat er irgendwie schlechte Laune oder ist da was? Oder ist irgendwie unsere Beziehung gestört? Und im Worst Case gehe ich auf das Pferd zu und nehme eine Möhre oder ähnliches mit oder versuche die Verbindung wieder herzustellen. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig und ein unabdingbares Zeichen, dass das Pferd dem Menschen zugewandt ist und dass er den Menschen mag und wertschätzt, dass die Pferde sich den Menschen zuwenden. Und deshalb ist auch nie eine Gefahr. Natürlich kann sich ein Pferd erschrecken, wenn draußen irgendwas umfällt, dass dann zufälligerweise einer einen Fuß darunter bekommt. Aber es würde nie einer bei uns im Stall ausschlagen. Nie.
Wie ist es bei Pferden mit dem Thema Eifersucht? Also ich habe es gerade gesagt, ne? Das ist ja so ein bisschen so, wenn man dann mit den ehemaligen Pferden zusammenlebt, ist so, als wenn man eine große WG hätte mit seinen Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden. So, gibt es sowas wie Eifersucht? Spüren die dann, jetzt interessiert sie sich aber die Isabelle nur noch für Wendy und ich bin jetzt abgemeldet? Gibt es sowas?
Also natürlich gibt es das. Also die Pferde, kann man wirklich wunderbar beobachten. Man kommt in den Stall, man geht zu dem einen Pferd zu, beschäftigt sich damit oder krault ihn, was weiß ich, gibt was zu fressen. Und beschäftigt sich mit dem Pferd, dann kommen da hinten wirklich Protestaktionen, dann haut einer gegen die Wand oder klopft wirklich und macht auf sich aufmerksam. Das ist, kann man ja bei Menschen, die jetzt mit Pferden nichts zu tun haben, die vielleicht einen Hund haben, werden feststellen, wenn man sich einem anderen Tier zuwendet, kommt der sofort angelaufen, weil er auch sagt, hallo, ich bin auch hier. Genauso ist es mit den Pferden. Aber was ich viel mehr beobachte, ist, dass die Pferde, je mehr sie in den Mittelpunkt rücken, je selbstbewusster und je ein bisschen auch arroganter werden sie. Also die haben dann einen ganz anderen Auftritt. Also Wendy beispielsweise war früher, wenn ich neben anderen Pferden herritt, einen anderen Reiter, und wir haben uns mal kurz so unterhalten, das interessierte die gar nicht. Dann lief die einfach ihren Strich und wir konnten schön quatschen, wie man so schön sagt. Heute geht das gar nicht mehr. Die beißt ihn wirklich weg. Also wer neben ihr herläuft, wird erstmal, dann ist sie, hat sie die Ohren angelegt, und wenn da keine, dann geht sie wirklich, also mit angelegten Ohren drauf zu und sagt so, hier, Platz. Wow. Und das ist eine Eigenschaft, die ich ehrlich gesagt pflege. Das finde ich super, dass sie jetzt so selbstbewusst ist und so sagt so, pass mal auf, das ist alles meins, weil ihr das natürlich auch eine wirkliche innere Stärke gibt und auch so ein Selbstbewusstsein in einen Auftritt auch ins Viereck hinein. Das habe ich bei vielen Pferden erlebt.
Das heißt, die spüren den Erfolg, ja, den die haben?
Eindeutig. Also die spüren einfach auch diese
dass sie was Besonderes sind?
Ja, genau. Ja, okay. Die spüren einfach, sie sind die Nummer eins. Und das merkt man. Und wenn man, ein Emilio ist nochmal aus sich herausgewachsen, als Belarus und Weihegold verabschiedet waren. Da war er für bestimmt ein, zwei Jahre. Seine besten Prüfungen hat er eigentlich erst dann gemacht, als Bella und Weihe verabschiedet waren, weil er die Nummer eins war für diese Zeit, und er war, die spüren die andere Wertschätzung. Man ist sich das als Mensch so gar nicht bewusst, außer dass sie natürlich dann nochmal mehr im Mittelpunkt stehen, aber da sieht man wirklich und kann feststellen und spüren, wie sensibel die Pferde auf die Zuneigung der Menschen reagieren.
Spüren die auch Niederlagen? Also es ist ja bei Ihnen, sind es ja immer Niederlagen im Sinne von, es war jetzt bei Olympia irgendwie, ja, oh, jetzt sind wir nur Zweiter geworden. Spürt Wendy das?
Nein, also Wendy hat ganz sicher, ist da als Champion rausgegangen und auch als für sich gefühlt sicherlich als Siegerin und hatte gar keine persönlichen Einbußen. Ich übrigens auch nicht, das gehört dazu, auch wenn man sich natürlich über 0,4 da ärgert. Aber wie gesagt, das war für uns ein fantastisches Erlebnis, was wir sehr genossen haben. Aber natürlich gibt es auch die Niederlage. Also ein Pferd spürt genauso, wenn man in der Prüfung irgendwie auf einmal Fehler eingebaut hat, wenn man nicht irgendwie diesen Flow, diesen Rhythmus gefunden hat und dann einfach am Ende nicht zufrieden aus der Prüfung rausgeht. Das ist ohne Frage. Nicht unbedingt, wenn ich mich ärgere, wenn ich einen Fehler gemacht habe und denke, Mensch, da hast du irgendwie deine Hilfe verpasst oder da hast du gepennt. Das lässt das Pferd unberührt. Aber wenn es wirklich nicht den Rhythmus findet unterwegs, dann kommen wir beide schon ein bisschen down raus.
Spüren Sie an Tagen, wenn Sie auf das Pferd steigen, heute wird nichts? Gibt es solche Tage?
Ja.
Und dann macht man was? Was macht man dann?
Und wenn nichts ansteht und ich sage, oh, du musst jetzt irgendwie doch nochmal mit ein paar Detailfragen dich da durchbeißen, dann mache ich ein paar Runden und reite ein bisschen spazieren und trab, galoppiere. Also beschäftige mich nicht mit Detailarbeit. Das geht genauso, wenn ich einen schlechten Tag habe, ne? Wenn ich denke, pff, und mein Kopf ist voll mit vielen anderen Sachen, dann mache ich nur ein bisschen Bewegungstherapie. Das ist wie vielleicht für einen Menschen ein bisschen Joggen und beschäftige mich nicht mit Details, dass ich gar nicht erst in eine Diskussion komme oder denke, oh, das klappt jetzt nicht richtig, und verunsichere eher das Pferd durch schlechte Einwirkungen oder umgekehrt. Ich ärgere das Pferd, wenn ich sage, du musst jetzt hier heute das machen. Und das ist eben Teil der Erfahrung, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, sich der Situation und dem Pferd anpassen und nicht dran sagen, so, und es muss heute sein.
Sie haben zwischendurch gesagt, es gibt immer wieder Kritik am Pferdesport insgesamt. Und jetzt lese ich aber bei Ihnen, dass Ihre Pferde sehr, sehr alt werden. Also die, gerade diese Pferde, wo man denkt, die Hochleistungspferde, werden sehr, sehr alt. Und Sie führen das auch auf sozusagen die Arbeit zurück, die Sie mit denen gemacht haben. So wie man beim Menschen, der alt wurde, sagen würde, ach guck mal, hat er viel Sport gemacht, hat er sich vernünftig ernährt. Also gibt es da einen Zusammenhang?
Eindeutig. Also die Sportpferde werden in der Regel fast alle, Verletzungen oder Unglückssituationen mal außen vor, fast alle sehr alt, eben weil sie extrem gepflegt, extrem begleitet, trainingstechnisch, medizintechnisch, also das ist unser Kapital, um es mal ganz platt auszudrücken. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Ohne unser Pferd sind wir nichts, sind wir, vielleicht können wir ein bisschen laufen oder Fahrrad fahren, aber das war's dann auch. Und das müssen sich alle Menschen mal wirklich bewusst werden, vor allen Dingen die Kritiker. Wir stehen ja nicht morgens auf, um drüber nachzudenken, was können wir heute alles falsch machen oder wie können wir heute unser Pferd quälen. Nein, was wir eine ganze Mannschaft tut und macht, um es den Pferden optimal ergehen zu lassen. Denn natürlich, und das ist das, wofür ich stehe, wir wollen Leistung, wir wollen optimale Performance, wir wollen das rausholen, was möglich ist. Und dass man da Grenzen auslotet und dass man da auch auf dem Weg seine Fehler macht, das steht außen vor. Aber jeder Mensch, wenn ich schon höre, ja, der ist hinter der Senkrechten oder der ist zu tief, zu eng, zu hoch, von Menschen, die gar keine Ahnung haben, was passiert. Jeder Humansportler wärmt sich auf, stretcht sich, hat Flexion, hat Dehnungsübungen etc. Das ist beim Pferd und beim Tier nichts anderes. Mhm. Und deshalb werden auch unsere Spitzenpferde alt, weil der Körper gymnastiziert ist. Und meine Omi ist 102 geworden, die war mit 95 noch im Kegelclub und hat noch Gymnastik gemacht. Und ich bin ganz sicher, dass das auch ein Teil war, weil sie die Disziplin bis ins Ohrhalter hatte, ihren Körper zu nutzen und nicht nur den Geist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ein wichtiger Faktor für alle, die sich mit Pferden beschäftigen.
Liebe Frau Wirth, es war eine große Freude, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie extra nach Hamburg gekommen sind. Sie sind herzlich wieder eingeladen, spätestens in vier Jahren nach Angeles. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.